Liebe Freunde und Fans des besten Musikpodcasts Deutschlands, wenn nicht der Welt, wir begrüßen euch heute wieder aus unserem kleinen Studio in Köln. Mein Name ist Henk Schlüter und ich bin heute der Gastmoderator dieser Sendung. Ich habe mir aber auch Verstärkung geholt, und zwar in Form von Raoul, der einigermaßen bekannt sein dürfte innerhalb dieses Podcasts. Und wir haben einen Gast. Hallo Raoul. Und wir haben einen Gast namens Thilo. Thilo wollte unbedingt mal mitmachen. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, aber dann hat er sich doch durchgesetzt und jetzt sitzt er hier und er hat uns was mitgebracht. Hallo Thilo.
Hallo, ja, was so ein bisschen Gewaltandrohung alles bewirken kann, ne? ja, ich komme hier mit einem ganz speziellen Thema, das man vielleicht unter die Überschrift stellen könnte: Ich bin ein Star, von dem keiner was weiß. Oder auch das tollste Label, von dem ihr noch nie was gehört habt. Manche vielleicht schon, aber es ist so ein etwas unter dem Radar hindurchgeflogenes Kultlabel, das in einem ganz anderen Teil der Welt überraschenderweise einen ziemlichen Widerhall gefunden hat und auch was ausgelöst hat. Dazu kommen wir noch.
Teil der Welt?
Das erzähle ich nachher noch. In Ostasien.
Ich bin schon still, ja.
Ja. genau. Und dieses Label nennt sich L Records.
Also L wie der Buchstabe?
Nein, L wie das spanische L mit einem Akzent drauf. Und das ist auch der Titel eines Films von Luis Buñuel. Mhm. Danach ist es benannt worden. Das setzt auch so ein bisschen die Marke für den Grad an kulturellen Referenzen, die dieses Label aufgemacht hat, weil die beziehen sich sehr viel auf klassische Filme, klassische Romanfiguren und das ist ein sehr interessantes Geflecht von popkulturellen Referenzen, die da dahinter sind.
Und das ist was für, welche Nationalität hat dieses Label?
Dieses Label ist gegründet worden von Mike Allway, heißt der Mann, in London 1984. Der Mann war ursprünglich bei Cherry Red Records. Und hat dort Leute aufgebaut wie, und die hatten wir jetzt erst neulich, The Monochrome Set, aber auch Marine Girls und Everything But The Girl ist eigentlich, hat er fast mit aus der Taufe gehoben. Mhm. Dieser Mann hat dann kurzfristig ein Label geführt, was Warner Brothers mal probiert hatten, Indie-Label zu machen. Blanco y Negro hieß das. Das ging irgendwie eher so in die Brüche. Und dann hat er L gegründet. Und L war, da hat er auch The Monochrome Set dazu geholt, unter anderem. Und hat er was völlig Neues aufgezogen. Er war ein großer Fan von den Powell Pressburger Filmen, wenn euch das was sagt. Das ist, es waren so in den 50ern so ein Duo von Produzenten, Regisseur, die haben Filme gemacht wie The Red Shoes oder Black Narcissus oder auch eine Verfilmung von Hoffmanns Erzählungen. Und waren so ein bisschen stilprägendes Filmschaffen gehabt. Von denen war er sehr stark beeinflusst und hat sich mit denen auseinandergesetzt und hat so überlegt, warum nicht ein Label aufziehen, wie man einen Film dreht. Das heißt, nicht einfach nur eine Band produzieren, sondern ich caste mein Label. Und er ging wirklich her und hat die Leute, die er da zusammengesucht hat, hat denen eine Liste gegeben und sagte: Hier, sucht euch einen Namen aus, wie er in diesem Label heißt. Also alles bei L war Fantasy Pop, haben sie das genannt. Also im Grunde ein ein Werk von fiktiven Künstlern.
Klingt nicht uninteressant.
Das heißt, und zu denen kommen wir dann noch, dann gibt's dann halt den King of Luxembourg oder Louis Philippe und so und die Would-Be-Goods und keiner hatte so seinen wahren Namen, ne? Und man ging auch nicht auf Tour.
Louis Philippe sagt mir aber was. Ist der nicht auch Fußballreporter?
Du greifst vor.
Oh, Entschuldigung.
Nicht unter dem Namen Louis Philippe. Vielleicht sollte man da an der Stelle mal zu dem Punkt kommen, wie ich auf dieses Label gestoßen bin, was auch sehr bezeichnend ist. 1988, 89 lebte ich nämlich in Tokio als Stipendiat, weil ich Japanisch studiert habe und eine meiner guten Freundinnen dort, Hiroko, arbeitete für ein Musikmagazin, was ein Ableger von MTV Musicbox war. Das haben die fürs japanische Fernsehen gemacht. Und bei der hing ich immer ab und die nahm mir immer Kassetten auf mit Indie-Bands, die ich anhören sollte. Und die kaufte sich auch immer damals stapelweise Vinyl. Und was sie halt gemacht hat, ist, wenn sie die Dinger durchgehört hatte, hat sie die meisten wieder im Gebrauchtplattenladen um die Ecke wieder vertickert, weil so eine japanische Wohnung ist ja auch nicht so wahnsinnig groß. Und aber einige hat es dann einfach mir rübergeschoben. Und da war eine Platte dabei von einem gewissen Louis Philippe, die hieß Ivory Tower. Ich habe die jetzt hier leider nur als CD aus Transportgründen. Und die guckte ich mir so an und dachte, ja, schon allein hier das Cover, die Cover Art war schon sehr speziell, wirkte so ein bisschen sehr 60s-mäßig, sehr nerdig, sehr dandy-mäßig. Was macht der für Musik? Ne? Und dann habe ich mir das angehört und war total geflasht. Und das erste Stück, was ich von ihm gehört habe, das war damals auch Single der Woche bei New Musical Express und das heißt I Guess I'm Dumb.
Das
und
hören wir jetzt.
Jetzt mal kurz rein.
Ah, okay. Also ich hatte bei den ersten Tönen fiel mir ein Snake Finger. Klang für mich so wie ein Stück von Snake Finger. Kennt ihr wahrscheinlich?
Nein, kenne ich nicht. Snake Finger?
Snake Finger kann ich nur empfehlen. Ist jemand, der mit den Residents immer aufgetreten ist. Der Einzige, der keine Maske getragen hat bei den Residents, weil er immer nur Gast war, aber relativ häufig. Sein Künstlername ist Snake Finger. Klang für mich jetzt gerade so, als es losging, aber dann hat es sich geändert. Ich fand es interessant. Also ich hatte keine Ahnung. Ich kenn die Musik von Louis Philippe nicht und fand es auf jeden Fall hörenswert.
Bei mir sind natürlich sofort die Beach Boys eingefallen. Aha. Starken Beach Boys Touch. Als wären die Beach Boys nochmal Ende der 80er Jahre ins Studio gegangen.
Da hast du ziemlich genau ins Schwarze getroffen, denn das Stück ist nicht von Louis Philippe geschrieben, sondern von Brian Wilson.
Nein.
Für die Beach Boys, die es aber abgelehnt haben.
Ach.
Dennis Wilson fand es auch gut, aber der Rest der Beach Boys nicht. Und dann hat es Glenn Campbell aufgenommen.
Mhm.
Und Louis Philippe ist ein Hardcore Beach Boys Fan. Als die Smile endlich rauskam, das war war er sehr aufgeregt, das weiß ich vorher. Ihr merkt vielleicht, ich kenne ihn auch persönlich inzwischen. Also ich war ziemlich begeistert und habe aber dann gedacht, ja, okay, du kriegst hier keine Sachen von ihm, und habe eigentlich eher erst in 2000ern mal nach ihm geforscht und dann gesehen, was er so inzwischen gemacht hat und dass er auch gerade dabei war, ein neues Album vorzubereiten. Und da gab es die Möglichkeit, sich da dran zu beteiligen, weil er sagt, er will das ohne Label machen, er will da frei sein von allen Vorgaben, und wer will, kann sich da mit einklinken. Und da kam dann, dass wir gehen jetzt lange in die L Records Zeit, kam dieses Album hier, The Wonder of It All, raus. Und da ist das einzige Album bisher, wo ich mit draufstehe,
ja, toll.
Auf der Unterstützerliste hier. Und es ist ein kleiner Fankreis, einige von den Leuten, ja, die da mit drauf sind, kenne ich auch.
War die Musik, ist sie stellvertretend für das, was er macht, oder war das ein Beach Boy Song und die anderen Sachen sind anders?
Es ist, also der Beach Boy Einfluss ist öfter mal zu hören.
Okay.
Aber er macht auch sehr viel sehr jazzige Sachen auch, ne? Mhm. Manchmal Bossa Nova, Bubblegum Pop.
Mhm.
Hat dann ziemlich, ist das sehr breit aufgestellt. Es geht bis hin zur klassischen Moderne. Also er hat ein Album aufgenommen mit Liedern von Francis Poulenc, was so klassische moderne Musik ist, ne?
Mhm.
Genau. Ja, und das ist, und Louis Philippe ist insofern wichtig für L, weil er eine der ganz prägenden Gestalten dieses Labels werden sollte. Der kommt aus der Normandie, hat 59 geboren, hat Philosophie studiert, dann angefangen Musik zu machen. Ein paar Leute haben gesagt, es ist gut, dass du da hast. Da kann man was draus machen. Und dann landete er in Brüssel bei den Disque du Crépuscule, heißt das Label. Das war das Label, wo Tuxedo Moon rauskam, unter anderem.
Oh ja.
Hat dort zwei Alben gemacht mit zwei Bands, The Acadians und The Border Boys, die im Wesentlichen eigentlich Louis Philippe war, mit Musikern, die sich dazu geholt hat. Also die Bands gab es so eigentlich nicht. Genau, und an diesem Punkt ist Mike Orway auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn dann nach London zu seinem neuen L-Label geholt. Und dort war er dann ziemlich schnell bei über der Hälfte aller Produktionen eigentlich mitbeteiligt. Das heißt, er hat sich dann auch selber das Arrangieren von Streichorchestern und Streichquartetten beigebracht. Also wirklich wochenlang sich klassische Musik angehört, sich das rausgeschriebene Zeug, und irgendwann später dann auch tatsächlich mit dem Sinfonieorchester in der Tschechoslowakei ein paar Musikern eine Platte aufgenommen. Also ein ganz interessanter Typ, weil du sagtest Fußballreporter.
Das habe ich mal irgendwo gelesen.
Genau, der Mann heißt unter seinem richtigen Namen Philippe Auclair, ist er Fußballreporter für die britische Premier League, teilweise also in Fernsehübertragungen, dann auch für französische Presse. Hat auch ein paar Bücher geschrieben über Fußballer, zum Beispiel Eric Cantona.
Ne? Was hat das Label sonst noch zu bieten?
Das Label hat eine ganze Reihe von Künstlern zu bieten. Einer der ersten, der dort vorbeiflog, der auch nicht dort blieb, der ein wichtiges Album dort aufgenommen hat, war ein Künstler namens Momus. Hinter diesem Namen verbirgt sich Nick Curry, das ist ein Schotte. Und das war so ein bisschen der Intellektuelle bei diesem Label. Also der hat Alben aufgenommen, die voll von Querbezügen waren zur abendländischen Kulturgeschichte und Circus Maximus. Erzählt ziemlich viel vom Alten Testament auf eine nicht gerade kirchenkonforme Weise allerdings, weil er selber Atheist ist. Und Momus, der Name, den er sich da gewählt hat, ist bezeichnenderweise der Name einer Gestalt aus der griechischen Mythologie, nämlich der Gott des Spottes eigentlich, der aus dem Olymp verstoßen wurde, weil er sich über den Göttervater Zeus lustig gemacht hat, ne? Mhm. Und das ist ein bisschen Programm für ihn, weil er immer sehr gern angeeckt hat. Und wir können jetzt mal das eine Stück reinhören. Das heißt Paper Wraps Rock.
Never underestimate Mary, the original virginal bride. Interpretations may vary, but I say God was her peace on the side. Prudence is the proper doxy's friend, the paradox is heaven's sin. Wickedest words are in the cookbook, scissors cut paper, but paper wraps rock. Never underestimate the faith of Helen of Troy, the face of a woman who never agrees to please. She's Paris in a drag of plaster and pies. That's why they never undress, they never undress, they never undress, and there's non-stop striptease.
Nie gehört.
Ja.
Das erste Mal. Tolle Gitarre, finde ich, die da zu hören ist. Ich mache das oft so, wenn ich mir was anhöre, was ich vorher noch nie gehört habe, dann die erste Frage, die ich mir dann insgeheim stelle, ist dann, wann würde ich bewusst solche Musik mir anhören, beziehungsweise würde ich mir davon was kaufen oder mich da tiefer mit beschäftigen? Weiß ich jetzt noch nicht so recht, also nach dem ersten Anhören. Was sagst du,
Rob? Ist immer schwierig. Ja, mir, welchem Jahr waren wir? Welches Jahr ist das?
Das war 1986 war es, glaube ich.
86, also 80er. Also mir ist natürlich sofort Nick Drake dazu eingefallen, finde ich. Klang sehr britisch. Dann habe ich so ein bisschen auch Al Stewart mit 70 Year of the Cat, die Art und Weise zu singen. Und später dann so Kings of Convenience. Weiß nicht, ob du die kennst. Die drei habe ich sofort zusammen gehört. Hat mir gut gefallen. Also ich müsste da auch noch näher dran, aber ich würde ihm die Tür aufmachen, wenn er klingelt.
Ich würde sie jedenfalls nicht zumachen. Also
ja.
Müsste man mehr hören. Ja, genau. Also ich fand es interessant auch vom Sound her. Ich bin jetzt nicht so der riesen Liedermacher-Fan, aber das hatte so etwas von, obwohl das mehr war als nur Liedermacher, oder?
Ja, also das war dieses erste Album, da war er noch mehr auf dieser Liedermacher-Seite, wenn man das so nennen will, Singer-Songwriter. Er hat aber später in alle möglichen Richtungen weitergearbeitet, auch elektronisch und Acid House und so.
Also müsste man jetzt dann definitiv da weiter reinhören.
Müsste man weiter reinhören, weil der hat praktisch seitdem jedes Jahr eine Platte gemacht, ne? Also unermüdlich. Hat wahnsinnig angeeckt mit seinen Songs auch, weil die alle teilweise von jeglicher erdenklichen sexuellen Perversion gehandelt haben. Okay. Es musste sogar ein Album musste eingestampft werden, weil er das Michelin-Männchen mit Gummifetischismus in Verbindung gebracht hat. Der Song hieß Michelin Man.
Wann war das?
Das war dann schon in der Nach-L-Zeit. Das war, glaube ich, Ende der 80er.
Da wurde sowas dann noch
da hat sich
kritisch gesehen.
Michelin hat gesagt, das ist unser Firmenmaskottchen, und haben geklagt, ne? Und war ständig eigentlich so auf der Skandalseite. Also hat immer ein bisschen provoziert. Irgendwann hat er eine 17-jährige Tochter eines Bangladeschi Restaurantbesitzers geheiratet. Das gab auch Riesenärger. Die mussten abtauchen, um sich von der Familie zu verstecken. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Denke ich, ja. Man aber macht beständig seine Songs weiter, arbeitet jetzt viel auch in Berlin. Eines der letzten Alben nennt sich Smudger und hat Anspielungen auf Lodger von David Bowie. Und also ein sehr interessanter Künstler.
Wie war sein Name jetzt?
Momus.
Momus, okay. Mhm. Ja, müssen wir mal, ne? Raoul, sitzen wir uns mal zusammen und hören Momus.
Genau.
Was haben wir noch?
Als nächsten haben wir auch jemand, der extrem prägend war für den ganzen Stil von Al, The King of Luxembourg. Und der hieß eigentlich Simon Fisher Turner und war in den 50ern, 60ern schon als Kinderschauspieler mit Robert Mitchum vor der Kamera, wurde dann von Jonathan King so als David Cassidy-mäßiger Teenie-Star aufgebaut und kam dann dümpelte so ein bisschen danach in der Entertainment-Welt rum, war auch mit dem Ehepaar Bowie verbandelt, also mit Angela Bowie befreundet.
Mhm. Die war ja mit mehreren befreundet.
Und er machte immer House-Sitting, wenn die Bowies weg waren. Dann war der bei ihnen in der Wohnung und hat dort nach dem Rechten geguckt. Mhm. Und dann irgendwann landete er auch bei L Records und hat dann da zwei sehr, sehr prägende Alben gemacht, die Royal Bastard und Sir hießen. Und wir können uns jetzt mal ein Stück anhören, was jetzt nicht auf den beiden Alben drauf ist, sondern das ist extra erschienen, bei dem ich finde, man merkt ein bisschen, dass er bei Bowie zu Hause rumgehockt ist.
Ja. Okay, also wir hören jetzt...
Na, lass das nicht den Hank hören.
Wir hören jetzt den Babysitter von David Bowie.
Den Haussitter.
Gut.
The Trial of Dr. Fancy.
Dr. Fancy wrote the rules. With all the great practitioners admire. Broken limbs and sanity. The clever operation doesn't make it. The old director started dying. Dr. Fancy wrote the rules. Dr. Fancy, what you do? You know I'm all cut up for you. Dr. Fancy broke the rules. Dr. Fancy, what did you do? Now I'm all cut up for you. Dr. Fancy's so uncool. He'll investigate the workings of the bodies he desires. And now it's all the truth is told.
Wo er recht hat, hat er recht.
Also, dass er der Babysitter von David Bowie war, hört man ja gar nicht.
ich habe das rausgesucht, auch ein bisschen, um dir eine Freude zu machen.
Danke,
mir auch.
Danke.
Es klingt nicht alles so nach Bowie. Es ist auch so eine sehr eigenen Popstil, der er da reingebracht hat mit seinen Alben. Und er ist wie Louis Philippe auch jemand, der viel mit den anderen Künstlern gearbeitet hat bei Al. Al war wirklich so eine, war so eine große Familie eigentlich. Jeder hat mit jedem gearbeitet. Und der Grund, warum Al eigentlich nie richtig auf die Bühne gegangen ist, war zweifach. Einmal hat Mike Orway gesagt, ich will, dass um diese Leute so ein Geheimnis ist. Die sollen gar nicht auf die Bühne stehen, dass man sieht, wer die sind, sondern das ist der King of Luxembourg, das ist Louis Philippe, das sind die Would-Be Goods, das sind diese ganzen Namen und die Musik und das sollte genügen. Und dazu gab es Fotos von denen, die alle im Stil von Cecil Beaton, dem großen Fotografen der 60er gemacht worden sind. Was so alles so ein bisschen, es war ein bisschen Modefotografie mäßig, es war extrem stilisiert alles, alle trugen irgendwelche Kostüme und die Fotos wurden gemacht vom Drummer von The Monochrome Set, Nick Wendosowski. das war der Fotograf von L. Und der King of Luxembourg, den sieht man zum Beispiel in der Rüstung oder so. Mhm. Und Louis Philipp ist abgebildet als Monarch oder Bischof oder so. Ne?
Mhm. Also welchem Jahr war die Aufnahme?
Die war von 87. Jetzt.
Okay. Mhm. Klang wie frühe 70er.
Ja, ne? Absolut.
Ja. Ja. Also wenn das Stück auf
Hunky
der
Dory ersten, oder so.
Noch davor. No. Wenn das auf der ersten David Bowie gewesen wäre, hätte mich das auch nicht gewundert.
Mhm. Ne?
Wie hieß er jetzt? Wie war sein?
Der hieß The King of Luxembourg.
War das jetzt, ne?
Ja, und sein richtiger Name ist Simon Fisher Turner.
Okay. Ah ja.
Der hat dann später Filme von Derek Jarman vertont.
Oh ja.
Einmal ist Al Records tatsächlich auf Tour gegangen, nämlich in Japan. Es stellte sich heraus, dass während in England selber die Plattenverkäufe wirklich nicht besonders gut waren, in Japan alle auf L Records standen.
Deshalb auch die Liebe der Japaner zu Monochrome Set. Die waren da auch sehr angesagt.
Ja, ja, ja. Und dann sind sie einmal dahin und haben dann eine Konzerttour gemacht mit so 3 Konzerten. Louis Philipp sagte später, also sie hatten eigentlich kaum Zeit zu üben. Die Songs waren teilweise noch nicht mal fertig, aber sie kamen in Narita an, da in Tokio, auf dem Flughafen, und da waren plötzlich kreischende Fans. Mhm. Sagte er, es waren keine Hunderte, aber es waren so ein Grüppchen von kreischenden Fans, die sie kannten. Also, es hat in Japan dann auch noch eine eigene Musikrichtung ausgelöst. Und sogenannte Shibuya-Kei. Ich weiß nicht, ob euch Cornelius was sagt, vielleicht nicht. Der war da relativ groß. Und Pizzicato 5.
Ja, die sagen was.
Mhm. Und dann gab es Kahimikarie. Und das war eine richtige Bewegung, die es in Japan dann losging, wo Elektronik mit
das ist aber mehr so easy listening, ne?
Genau.
Pizzicato 5.
Ja, ja, so es zitiert easy listening, ne? Mhm. So ein bisschen Jazz, Bossa Nova, Filmmusik. Mhm. Also Filmmusik aus den 60ern war da auch immer groß im Hintergrund bei oder Ennio Morricone und so, ne? Ja.
Was ist deine nächste Überraschung?
Die nächste Überraschung ist, jetzt kommen wir mal zu den Mädels. Und das ist, gilt als eines der besten und aber auch abgedrehtesten Alben von Al, von 2 Mädels, die unter dem Namen Bad Dream Fancy Dress firmiert haben und eine wichtige Platte gemacht haben, und die hieß Choir Boys Gas, und davon hören wir jetzt mal Curry Crazy.
You like it hot? Well, so do I. If I don't get some, I'll surely die. Yes, we like it hot. From the corner shop, you're open on Sundays, large boys Mondays, Sunday on Tuesday, pop on Wednesday, half day Thursday, then it's Friday. I can't wait to have something hot and spicy. We're curry crazy, curry crazy. Casual. See, we're just 2 girls. We like the taste. We like the colors. Exciting spices. We really excited us. Rush for the silence. Tickle the phone. Open the door. We go on point. We want some spicy stuff.
Hallo.
We want some spicy stuff.
Würde ich gerne live sehen, ehrlich gesagt. Also klingt so, ne?
Ja, die sind nie live aufgetreten, aber die hatten Spaß, ja.
Also das kann ich mir vorstellen. Erinnere mich an die japanische Band The Plastics. Die haben ähnlich funktioniert. Eine japanische New Wave Band. So in Richtung schon B-52s. So in die.
Ja, also ich fand's herzallerliebst, muss ich sagen. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht.
Absolut.
Ich glaube, der Jim, der würde auch abgehen vor Freude. Ja.
Ja.
Sowas mag der auch. Also sehr erfrischend, sehr schön. Ich frage nochmal nach. Ich lass mich raten, Thilo, wir sind auch hier in den späten 80ern.
Genau, ja. Und ich weiß, das erste Stück, was ich von denen gehört habe, da dachte ich, das eigentlich so richtig singen können die eigentlich nicht. aber das, was sie machen, machen sie mit einem unglaublichen Impetus. Das ging auch wirklich so, Also sie wurden so ein bisschen verkauft wie die zwei Schulmädchen. Auf dem Cover sieht man sie mit so Kopftüchern im 60s-Stil. Die Geschichte geht so, dass die tatsächlich, die waren an der Drama School, Schauspielschülerinnen, die beiden. Und bei einer Flasche Wodka haben sie beschlossen, wir wollen Popstars werden. Mhm. Und irgendjemand sagte, geht mal zu Mike Always von L Records, der sucht Leute wie euch. Und sie kamen hin und sagten, wir würden gerne eine Platte machen. Und dann sagte, okay, ich mache eine Platte mit euch. Und dann sagte er, wir haben aber noch nie gesungen. Dann sagte er, egal. Und sie fuhren irgendwie so leicht belämmert zurück nach Essex, nach Hause und sagten nicht, das kann eigentlich gerade nicht wahr gewesen sein. Und entweder das geht irgendwie glorios in die Hosen oder es klappt glorios. Mhm. Und letzteres war der Fall.
Ne? Ja. Mhm. Die hießen jetzt genau wie?
Die hießen Bad Dream Fancy Dress.
Ah ja.
Und Mike Orway hat sich tatsächlich immer alte Zeitschriften durchgeguckt und so. Und immer wenn mir irgendein komischer Begriff aufgefallen ist, hat er ihn rausgeschrieben. Und das wurde dann nachher irgendein Bandname oder so, ne?
Mhm.
Genau.
Schön. Mhm.
Da war federführend Simon Fisher-Turner als musikalischer Direktor mit dabei und hat da die Hälfte der Songs komponiert für die. In 5 Tagen eingespielt im Studio. Am Ende waren noch nicht alle Songs fertig, da haben sie einfach den Rest noch irgendwie improvisiert und dann wurde so eins der prägenden Alben von L Records fertig.
Also so. Für mich bis jetzt der Hit dieser
sehr
kleinen
schön,
Sendung, ja?
Ja?
Mhm.
Schön,
oder?
Das freut mich. Mhm. Wir kommen weiter wir sind jetzt bei der Sektion der Damen, die sehr, sehr prägend waren auch für dieses Label. Die anderen waren die Would Be Goods. Die haben auch wieder sehr viel mit The Monochrome Set zu tun, denn ohne die Monochrome Set gäbe es die gar nicht. Es ist eine Sängerin namens Jessica Griffin, die das Ganze leitete und die war Fan von The Monochrome Set. Und nach einem Konzert von The Monochrome Set wollte sie die Band treffen und ist irgendwie Backstage gegangen. Und irgendeine Frau drückt ihr noch was in die Hand und sagt, gib das mal bitte mit. Das ist, ich dachte, gehört irgendwie dazu. Dann schneidet sie da rein und da war gerade Mike Orway da. Und Mike Orway meinte, mit dir könnte man eigentlich eine Platte machen. Und zunächst hat er sie mal angestellt und hat sie erstmal so Liner Notes geschrieben für die anderen Künstler und so. Und dann hat er festgestellt, dass die ja selber Songs schreibt und dass die Songs gut sind. Und daraus wurden dann die Would Be Goods zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Miranda. Und die Would Be Goods hatten aber keine Band, also haben The Monochrome Set sie begleitet. Ne? Und da ist einer der großen Songs von denen, The Camera Loves Me. Das ist auch ein bisschen dieses Cecil Beaton Thema des Motorfotografs und des Modells, ne? Ja. Und da können wir jetzt mal kurz reinhören.
Goodness gracious, and who's to blame? It really must be my fault for being so vain. Now the session's over and it's time to go. Am I just another shot in your portfolio?
Klang für mich jetzt spontan wie die Titelmusik einer amerikanischen Sitcom. Also so wie Friends oder sowas.
Ja.
Also steigt so fröhlich ein, so erzählt ein bisschen was. Ich habe jetzt nicht auf den Text geachtet. Ich war ganz gefangen von der musikalischen Darbietung. Toll. Hat mir gut gefallen.
Nicht so richtig Sunshine-Pop, ne?
Ja.
Aber auch so eher 60er Jahre, ne? So oder?
Ja, ja, natürlich. Das ist mal wieder, immer wieder der Rückgriff. Was können wir aus den 60ern nehmen und für die heutige, für die Post-Punk- oder New Wave-Zeit oder so nutzbar machen, mhm. um da was Neues draus zu machen.
Ja. Also für mich liegen die beiden Damen bis jetzt ganz weit vorne.
Ja, überhaupt die Damen liegen bei mir sehr weit vorne.
Ach so, meinst du das?
Um das noch ein bisschen zu, ja, man kann es leider nicht sehen.
Wir sehen aber, hier gerade ein Cover, ne?
Das ist so ein Foto von den beiden.
Okay. Ja, sehr schön.
Die jüngere Schwester war irgendwann mal nicht dabei, aber die Jessica Griffin hat weitergemacht bis heute.
Als Would Be Good.
Genau. Mhm. Mit Musikern von anderen Bands, die sie zusammengeholt hat. Die sind jetzt vor kurzem auch wieder aufgetreten. Jetzt alle schon in die Jährchen gekommen, aber in der Corona-Zeit hat die Jessica Griffin zum Beispiel jeden Tag einen Song geschrieben.
Eine Platte gemacht.
Ja. Die hat einen Song geschrieben, jeden Tag, die hat 170 Songs geschrieben. Hat gesagt, jetzt hat sie eine ganze Menge und jetzt nimmt sie die mal so einen nach dem anderen auf. Also die ist nicht faul, die Frau.
Ja, schön.
So, ich glaube, wir kommen zum Abschluss, ne?
Ja.
Mhm. Und ich war ja ein bisschen versucht, weil ich so ein Hardcore Louis Philipp Fan bin, eine ganze Sendung über Louis Philipp zu machen. Dann dachte ich, man kann das machen, ne? Aber vielleicht sorgen wir für ein bisschen mehr Varietät. Aber um das trotzdem durch die Hintertür wieder da reinzukommen, komme ich jetzt zu einer anderen sehr wichtigen Künstlerin von Elle. Anthony Adverse heißt die. Anthony Adverse, aber ist eine Frau. Benannt nach einer Abenteuerfigur, die auch verfilmt worden ist 1933. Anthony Adverse, also ein Abenteurer aus der napoleonischen Zeit. Und das hat sich die gute Frau als Pseudonym genommen und hat dann mit Louis Philippe zusammen ein Album aufgenommen. Und Louis Philippe hat praktisch alle Songs für sie geschrieben. Und das, was wir jetzt hören, ist ein Song, den er dann später selber auch nochmal aufgenommen hat. Der heißt Maria Celeste und handelt von einem Zug, der von Calais an die Côte d'Azur gefahren ist in den 20er Jahren. Ja, das ist...
Wow. Also, du hast es geschafft, wirklich von Song zu Song dich zu steigen.
Das freut mich zu hören.
Das ist ein Kompliment.
Oder? Das hat mir richtig gut
sehr
gefallen.
Sehr schön.
Das war ein bisschen Bossa Nova, diese Richtung, ja.
Es ist der Name Everything But The Girl gefallen am Anfang. So ein bisschen hat mich das daran erinnert, oder?
Könnte sein, ja.
Mhm. Ja. Die Frau ist vielleicht die geheimnisvollste von dem ganzen Label, Julia Gilbert, eine Schauspielerin. Die hat bei Five or Six, einer Post-Punk-Band, gespielt und hat dann ein paar Alben aufgenommen, aber war dann irgendwann mal verschwunden. Also es gibt Gerüchte, dass sie irgendwie Drehbuchautorin wurde. Und es gibt ja hier dieses Buch, das heißt Bright Young Things von Mark Goodall über das Label L. Das kam letztes Jahr raus.
So.
Sehr interessant, wo er viele von diesen Leuten interviewt hat, aber nicht Julia Gilbert. Okay. Julia Gilbert ist verschwunden.
Nicht,
wo die ist, ne? Mhm.
Was ist aus dem Label geworden? Gibt es heute noch?
Das Label ist Ian McNay von Cherry Red Records, der ja so das die schützende Hand über das Label gehalten hat, sagte, ich mache jede Art von Musik und so, solange es sich irgendwann sich rechnet. Also wenn es nicht mehr rechnet, wird es halt schwierig. Und Al war leider ein finanziell eigentlich ein Verlustunternehmen. Das wurde im Wesentlichen getragen durch die japanischen Fans. Ne? Da ging, die haben das gekauftes Zeug. Und hier wurde es eigentlich, es wurde von der Presse immer so ein bisschen, die wussten nicht so richtig, wo sie es hinstecken sollten.
Das hat aber vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich hinstellt und sagt, nee, wir treten live nicht auf, das muss reichen oder so. Also das ist so das, marketingtechnisch vielleicht nicht so schlau gewesen.
Das war definitiv, wird da auch erwähnt, sagen auch viele, das war sicher ein Punkt. Ne? Also es war ein bisschen eine So ein Xanadu, was sich der Mike Orwell da gebaut hat. Das war ein ganz, also viele Künstler haben gesagt, dann später, nachdem sie mit ihm gearbeitet haben in der Industrie, haben sie gedacht, ja, da gibt's wahrscheinlich noch andere Leute wie den, und sie haben nie wieder jemanden gefunden, der so war wie der. Ja. Also, das heißt, 88, also Louis Philippe sagte, sie kamen auf Folge 7 zurück aus Japan, weil sie da wirklich in den Himmel gehoben wurden von allen und es richtig fantastisch gewesen sein muss. Und aber ein Jahr später war dann fast der Ofen schon aus. Es gab dann 89, bis 89 haben sie noch Platten rausgebracht, 90 noch vereinzelt, aber richtig die große Produktionsphase war eigentlich bis 88, vielleicht zu Anfang 89.
Von wann?
Es fing eigentlich an 84, aber sagen wir mal, die Kernzeit von L, die waren vielleicht 4 Jahre, ne? Von 85 bis 89. Dann wurde das jetzt nach der Jahrtausendwende wieder aus der Taufe gehoben, aber in einer völlig anderen Gestalt, wo irgendwelche Vintage-Aufnahmen von Klassik bis Jazz, Bossa Nova oder so rausgebracht wurden in sehr liebevollen, sorgfältigen Ausgaben, aber ein reines Repertoire-Label inzwischen.
Okay. Das
finde ich gut. Wir haben heute viel gelernt über ein Label, von dem ich vorher nie irgendwas gehört habe. Jetzt ja. Also fand ich toll. Schöne Zusammenstellung. Wurde zum Ende hin immer besser.
Ne? Ich finde es schon sehr spannend an. Also Beach Boys, Halleluja. Nur weil du die nicht erkannt hast, muss das nicht schlecht sein.
Und nur weil du die erkannt hast, musst du jetzt hier nicht so eine Welle machen. Tolle Sendung, ja, Thilo. Fand ich gut, ja.
Schön. Das freut mich. Viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Gut,
ja.
Dann moderieren wir jetzt ab, so wie es gehört. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag wünschen Raoul, der Henk und der Thilo.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Yeah. Yeah.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.